Ihr Lieben, Hallihallo, es ist Zeit für unser Abendgebet. Ich fange jetzt zum dritten Mal an mit diesem Podcast. Der Hund hatte sich hier mehrfach gemeldet und es war wieder was dazwischen gekommen. Und wahrscheinlich ist es auch richtig so, denn damit hat sich das Thema für heute auch verändert. Und ich möchte heute mit euch in einem meiner absoluten Lieblingsbücher lesen. Und dieses Buch ist ausnahmsweise nicht die Gralsbotschaft von Abdruschin, die drei grünen Bände, sondern es ist ein Buch, das noch früher geschrieben wurde als die Gralsbotschaft, von einem amerikanischen Journalisten und Schriftsteller, über den wir hier in den vergangenen 4 Jahren schon immer mal wieder gesprochen haben. Es geht um den wunderbaren Prentice Mulford und sein Buch, das ich vor mir liegen habe, heißt Unfug des Lebens und des Sterbens. Und ich bin heute noch dem Schicksal dankbar, dass ich in sehr jungen Jahren dieses Buch in die Hände bekommen durfte. Denn es beschreibt die Gesetze des Lebens, es beschreibt die Naturgesetze, die Schöpfungsgesetze auf eine ganz andere Art, als es in den grünen Büchern der Fall ist. Hier spürt man, dass ein Lebenskünstler unterwegs ist, der auch allen ganz destruktiven Situationen mit Humor immer wieder etwas abgewinnen kann und der aber im Prinzip die Naturgesetze ähnlich beschreibt, wie es in der Gralsbotschaft der Fall ist, wo allerdings wir wirklich aufbauendes Wissen vermittelt bekommen, während Prentice Mulford durch das Leben balanciert, naja, und den Unfug des Lebens und auch des Sterbens beschreibt. Und ich habe ja schon einige Seiten mit euch hier gemeinsam gelesen, aber ich bin mal heute in den zweiten Teil des Buches gegangen, weil es dort ein Kapitel gibt, das, also ich sage euch gleich, wie das Kapitel heißt. Der Titel lautet: Eine Methode, Mut zu züchten. Und dieses Kapitel könnte für den einen oder anderen wichtig sein, der an manchen Stellen und in manchen Situationen meint, den Mut zu verlieren. Und so wie wir im Abendgebet hier immer wieder über die innere Stabilmachung sprechen, so tut es Prentice Mulford auf seine ganz besondere Weise. Und da gucken wir jetzt mal rein, wie er das erklärt. Und da heißt es: Mut und Geistesgegenwart sind ein und dasselbe. Auch Feigheit und Unbeherrschtheit sind identisch. Feigheit wurzelt in der Überstürzung, in dem Mangel an Ruhe. Alle Grade und Arten jeglichen Erfolges aber beruhen auf Mut an Leib und Geist. Auch Misserfolg und Verschüchterung sind identisch. Man kann zu jeder Stunde des Tages Mut züchten, ihn stündlich steigern, kann die zweifache Genugtuung haben bei allem, was man tut. Zugleich mit der Leistung einfach durch die Art ihrer Ausführung wieder ein Atom der Mutsubstanz für immer dem psychischen Tresor gewonnen zu haben. Man erreicht dies durch Kultivieren der Bedachtsamkeit, nicht zu verwechseln mit behäbig oder langsam. Da wollen wir mal ganz kurz rausgehen. Also, Prentice Mulford vergleicht hier Mut und Geistesgegenwart und sagt, das gehört in eine Familie. Aber wer unbeherrscht ist, der ist schnell auch feige, weil auch diese Familien zusammengehören, weil Feigheit in einem Mangel an Ruhe zu finden ist. Wer das ein bisschen tiefer durchdenkt, der kommt rein intuitiv schnell dahinter, dass das auf den Punkt ist. Also, wir müssen die Bedachtsamkeit kultivieren, um in den Mut zu kommen. Ja, wie denn? Fragt man sich, wie sollen wir das schaffen? Ja, und Prentice Milford, er geizt ja nicht mit seinen Empfehlungen und deswegen ist es interessant, was er weiterschreibt. Wo ein bisschen Eile ist, ist immer ein bisschen Furcht. Wer zum Zug eilt, eilt aus Angst zurückzubleiben. Und mit dieser Angst kommt jene vor all den Konsequenzen des Zurückbleibens. Wer zu einer Gesellschaft, einem Rendezvous stürmt, tut es aus Angst vor den schädlichen Folgen seines Zu-spät-Kommens. Es ist erstaunlich, wie viel Kleingeld an Furcht tagtäglich verausgabt wird. Diese winzigen Psychosen können durch unbewusstes Training eines Menschen dessen Geist derart überschwemmen, dass er gar nicht mehr anders kann, als überall und zu jeder Zeit irgendeinen Verlust zu fürchten, wo absolut keiner droht. Er saust zum Beispiel einem Straßenbahnwagen nach, wie etwas Unwiederbringlichem, kalt vor Erbitterung, als hätte er sein Liebstes begraben, während ein zweiter Wagen knapp hinterdrein fährt oder schlimmstenfalls 3 Minuten später. Aber die Furcht, diese 3 Minuten warten zu müssen, schwillt zu einem Berg, wie die Kissen im Fiebertraum, zu einer ganz scheußlichen Möglichkeit. Da wollen wir mal wieder kurz stoppen. Jeder von uns war schon in Eile. Das kann mal passieren. Es gibt aber Menschen, die das zu spät kommen kultiviert haben. Das ist eine Art Kult, denn man kann natürlich, wenn man nur ein bisschen besser plant und einfach einen anderen Zeitplan aufstellt, nämlich nicht eine Viertelstunde vorher losgeht, sondern vielleicht eine halbe Stunde vorher. Aber wovor hat man dann Angst, wenn man dann tatsächlich 15 Minuten zu früh bei einem Termin erscheint? Wovor hat man Angst? Vor der Ruhe? Vielleicht vor einem vertraulichen Gespräch mit einem anderen? Vielleicht unbewusst sogar Furcht davor, ruhig mit sich alleine zu bleiben, um dann über was nachzudenken? Vielleicht sogar in eine Art intuitives Fühlen hineinzukommen, in eine Art Empfindung, wenn man mal so für ein paar Minuten alles loslassen kann? Ist es diese Ruhe, vor der man sich fürchtet? Für alle, die immer in Zeitnot sind, wäre das schon mal eine Aufgabe, eine Übung, darüber nachzudenken und das mal ein bisschen tiefer in sich fühlen zu lassen. Aber wir gehen weiter bei Prentice Milford. Einfach durch Gewohnheit wird eine ähnliche Katastrophenstimmung einen solchen Menschen durch seine Mahlzeiten, Spaziergänge, Korrespondenz, Erholung, kurz alles, was er tut, begleiten und es ihm immer schwieriger machen, einen klaren Kopf zu behalten. Die Emotion, die dieser ganzen gehetzten Stimmung und gehetzten Tat zugrunde liegt, ist aber einfach Furcht. Furcht ist nur ein anderer Name für die Unfähigkeit, die Entstehung von Gedanken zu beherrschen. Das spritzt alles aus unserem hilflosen Ich wie aus einem Geysir, unseren ganzen Tag bekleckernd und grau überkrustend. Dieses ganz unbewusste Training, sagt Prentice Milford, zeugt einen chronischen Zustand des Geistes, der in großen und kleinen Paniken bei den trivialsten Anlässen ausliefert. Enttäuschungen brütet, wo keine vorhanden wären. Wer aber Angst in irgendeiner Form kultiviert, schafft in sich ausgefahrene Gleise, in die dann auch das große Entsetzen sich im Schicksalsmoment stürzt. Versteht ihr? Wenn man also sich angewöhnt, so zu leben, alles im Stress, alles in der Überstürzung zu machen, dann gilt das, und dafür ist man selber verantwortlich, man kreiert das selber, im ganz Kleinen, wie vielleicht im Zu-spät-kommen bei einem Termin, wie dann in großen Schicksalsmomenten, wenn plötzlich Stärke, Mut und Kraft gefordert ist, eben in diesen ganz großen Momenten, bricht es über uns hinein, wenn wir dieser Panik und dieser Furcht und diesem Stress und dieser Hetze diesen Raum gegeben haben in unserem Leben. Prentice Mulford sagt, wer sich hinreißen lässt, eine halbe Stunde voll Angst dazusitzen und zu harren, ob der Wagen, der ihn zur Bahn bringen soll, auch rechtzeitig kommt, der wird wesentlich empfänglicher sein, nicht nur für alle trivialen Hindernisse, die auf dieser speziellen Reise ihm vielleicht bevorstehen, sondern auch die wirkliche Gefahr bei einem Eisenbahnunglück, einem Schiffszusammenstoß. Tja, man wird ihn nicht bei voller Geistesgegenwart finden. Und das sind ja die Momente, ihr Lieben, wenn ich da noch mal unterbrechen darf, das sind die Momente in unserem Leben heute, auf die wir vorbereitet sein sollten. Das, was immer passiert, was immer eintritt, und es wird ja immer unwägbarer und immer schwerer vorauszuberechnen, dass wir dann gerade stehen können, in unserer Kraft sind, auch mit dem Himmel verbunden sind, weil wir wissen, dort sind Helfer, die uns unterstützen. Oder in einem Gebet oder andere in einer Meditation die Kraft finden, uns zu sammeln und zu sagen, hilf mir, dass ich das jetzt durchstehen kann. Herr. Ja, und Prentice Mulford gibt einige Beispiele, wie man sich selber sein Leben in dieser Weise zum Nachteil verändern kann. Auch seine ganze Persönlichkeit, seine Charakterentwicklung nach oben hin abbremst und dann eventuell sogar zurückfällt, wenn man nicht bewusst daran geht. Bedacht, mit Bedachtsamkeit, wie er sagt. Oder er sagt, ja, oder man schreibt, arbeitet, denkt etwas unendlich Fesselndes, man will nicht gestört werden, da fällt der Zirkel herunter, die Feder, der Stift, irgendein kleines Mistvieh von einer Sache, natürlich ein unentbehrliches. Wütend bückt man sich danach mit einer linkischen, weil unfrohen Bewegung, während der Geist ganz woanders weilt. Man mag ihn nicht von dem Interessanten wegnehmen, um des albernen Zirkels, des albernen Bleistifts willen, versucht die erste Arbeit fortlaufen zu lassen und zugleich den Gegenstand aufzuheben. Nun wird die Bewegung des Körpers augenblicklich linkisch und unfroh, weil es uns nicht verlohnte, für eine Minute jene Kraft in sie herüberzuwerfen, die ihr zukam. Jede Handlung aber, und gerade die trivialste, weil sie die häufigste, ja geradezu Tagesinhalt ist, sollte eine Freude sein und kann es auch, wenn mit der größten Grazie, Geschicklichkeit und Präzision jedes spielenden Muskels ausgeführt. Wer es als kindisch belächelt und ablehnt, einen Essay über das Aufheben von Scheren ernst zu nehmen, mache sich einmal klar, welches Armutszeugnis sich ein Mensch ausstellt, der es nicht riskieren will, für die Arbeit einer Minute seinen Denkapparat umzuschalten. Erstens gibt er damit zu, dass seine Ideen so locker sitzen, so wenig in ihm verankert sind, dass er von einer Minute zur anderen nicht sicher ist, noch ein Genie oder schon ein Strohkopf zu sein. Zweitens aber lässt er ganz deplorable Schlüsse auf seine persönliche Gleichung zu. Ein Fachausdruck, der das Maß der Denkgeschwindigkeit bezeichnet. Kurz dessen, was der Engländer Bright, der Berliner Helle nennt. Hier gehe ich mal kurz rein, damit ich euch die Information geben kann, dass Prentice Milford auch viel in Europa gewesen ist, also sich da gut ausgekannt hat, aber für dieses Buch eine österreichische Übersetzerin hatte. Sir Galahad war ihr Künstlername, die selber Buchautorin war und die diesem Buch, so meine ich, noch einen besonderen Schwung an mancher Stelle verliehen hat. Also zum Beispiel, wenn man hier das Beispiel nennt, dass der Berliner eben dieses Maß der Denkgeschwindigkeit als Helle bezeichnen würde. Aber lesen wir weiter. Es ist die Zeit, die einen Eindruck braucht, um von der Peripherie der Sinne kommend im Gehirn bewusst zu werden. Um sie zu messen, benutzt man meist ein astronomisches Ereignis, etwa einen Sternendurchgang, den Apparate automatisch registrieren und der außerdem mathematisch vorausberechnet ist. Nun lässt man einen Menschen den Sterndurchgang beobachten und den Moment der Beobachtung etwa an einem Taster fixieren. Die Differenz zwischen der mechanischen Registrierung und der menschlichen Perzeption heißt persönliche Gleichung. Diese ist bei höchststehenden Menschen nur verschwindender Bruchteil einer Sekunde. Bei einem Büffel 20 Sekunden, nach anderen Methoden gemessen, bei manchem Fachmann 22. Der Leser, dessen persönliche Gleichung ihm das ordentliche Aufheben der Schere nicht mehr lohnend erscheinen lässt, ziehe nun selbst die Konsequenz seines Hohnes. Weiter sagt Prentice Milford und diese Gedanken, die er hier äußert, die können so hilfreich sein, wenn wir bereit sind, sie in uns aufzunehmen und uns selber gerne mit einem Schuss Humor betrachten und danach eben eventuell auch die Richtung ein bisschen neu ausjustieren wollen. Also er sagt, die Fähigkeit, Kräfte blitzschnell aus einem Zentrum ins andere zu werfen, wächst wie alles, auf das man einmal sein Augenmerk gerichtet, durch Übung. Wer zum Beispiel hastig eine Nadel aufhebt, einen Schuhriemen verknüpft, tut es nicht nur, weil ihm die Handlung lästig ist, sondern auch aus Furcht, eben für diesen Moment ein Stückchen Freude zu verlieren. Er hat sein Herz also schon wieder dem Angststrom eröffnet, der Angst, etwas zu versäumen. Die Züchtung des Mutes aber beginnt mit der Pflege der Bedachtsamkeit in diesen allerkleinsten Tagtäglichkeiten. Mut und Bedachtsamkeit sind so eng verbunden wie Angst und Hast. Wer die Kraftbeherrschung, die Präsenz der Bewegung nicht an den kleinsten Dingen übt, wird sie auch in den großen dann nicht zur Hand haben. Analysiert man die größere Form der Furcht, so stellt sich heraus, dass der Geängstigte es immer mit zu viel des Gefürchteten auf einmal aufnehmen will. Das Gefürchtete in relativ kleine Teile zerlegen, jeden Einzelnen der Reihe nach überwinden und nur mit dem ihm gebührenden Aufwand an Kraft, das ist der Weg. Mit zunehmender Gewohnheit, in jeder Gefahr nur schrittweise vorzugehen, wächst die Fähigkeit, alle Kraft blitzschnell in die gebotene Richtung werfen zu können. Eine Kraft, die sich in unaufhörlicher Zucht auf die trivialsten Dinge erstrecken sollte, bis sie zur zweiten Natur, noch besser zur ersten Natur geworden. Versteht ihr? Auch hier wird das Prinzip, das Goethe nannte, stirb und werde genannt. Also gewöhne dir das Falsche ab und werde zum Richtigen. Nimm es in dich auf, lebe das Richtige. Und ich denke mal, Prentice Mulford gibt uns hier wirklich gute Gelegenheit, über ein sehr unbewusstes Thema nachzudenken und es mehr und mehr in unser Bewusstsein zu ziehen. Er seziert unser unbewusstes Handeln. Er bringt hier noch ein weiteres Beispiel, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Also, das ist ja auch etwas, was wir alle kennen. Er sagt, wer zu einer sehr gefürchteten Unterredung geht mit einer schroffen, unbeugsamen, überhebenden Persönlichkeit, pflegt die ganze Sache schon vorher durchzuleben, setzt sich alle Augenblicke mitten hinein und betrachtet sie a priori als peinlich, unangenehm. Vielleicht war er schon heute früh in ihr während des Ankleidens. Damals aber war doch das Ankleiden seine eigentliche Aufgabe. Also, wenn er am Morgen schon an die Unterredung am Nachmittag denkt, dann ist er nicht in der Geistesgegenwart, weil da ging es nur ums Ankleiden, wozu man eben auch die volle Konzentration und Bedachtheit lenken und zielen sollte. Und weiter, als notwendiger Schritt zu dieser Unterredung und sich gut anzukleiden obendrein. Vielleicht beschäftigte sie ihn auch während des Essens, aber da war doch zu essen seine Aufgabe. Und zwar weise und richtig zu essen, möglichst viel Wohlbefinden und Nutzen aus dieser Mahlzeit zu ziehen. Das war der zweite Schritt. Übrigens, je friedlicher und geruhsamer die Speisen durchgeschmeckt und genossen werden, desto besser gehen Assimilierung und Blutbereitung vor sich, also auch die Verdauung natürlich. Möglicherweise kämpfte er auch die Pein der Unterredung auf dem Weg zu ihr durch, während es doch seine Aufgabe gewesen wäre, aus dem Gehen alle mögliche Freude zu schöpfen. Das war wieder ein Schritt. Mit dem vorteilhaftesten Äußeren, gesättigt, somit frei von körperlichen Hemmungen, gesund durchpulst von einem anregenden Spaziergang, so hätte er nun dem Gefürchteten gegenüberzutreten gehabt. Vergnügen resultiert aus richtiger Innovation, aus dem Zaubertrank. Von Trieben und Hemmungen kann jegliches Tun zu einem kleinen Kunstwerk gelingen, während aus dem Wegschicken der Lebenskraft dorthin, wo sie nichts zu tun hat, durch die Verarmung des Moments notwendig früher oder später Pein und Unfreude folgen müssen. Wer also beim Essen, Ankleiden, Gehen seine Gedanken woanders hat, macht aus dem Essen, Ankleiden, Gehen etwas Störendes und Unangenehmes. Ja, alles muss da schließlich unangenehm werden durch dieses Training, Willen und Wirklichkeit überquer zu stellen. Was alle doch anstreben, ist Glück. Glück aber ist Stimmung schaffen können. Freier Herr sein über die Gedanken immer. Und überall. Und das ist nur durch Training im Kleinsten erreichbar. Ihr Lieben, er hat noch einige Beispiele hier. Er spricht über die Konzentration und er spricht darüber, welche Masse an Energie wir in Wahrheit diesen kleinsten und, wie er es ausdrückt, trivialsten Dingen des Lebens zukommen lassen sollten. Und ich denke mal, jeder, der darüber nachdenkt, wie unbewusst er, und damit meine ich uns alle, also dann sage ich mal wir, wie unbewusst wir alle so viele Dinge während des ganzen Tages tun, wo wir doch eigentlich aus jedem etwas ganz Besonderes machen könnten. beim Spazierengehen richtig atmen, die Natur betrachten, sich zu freuen mit dem Wetter, mit den Winden, mit der Sonne, mit dem Regen, der ja auch nur nützlich ist, beim Essen über all das, was wir auf dem Teller haben dürfen, wenn es von guter Qualität ist, dankbar sein zu dürfen, beim Anziehen natürlich darüber froh und dankbar sein zu können, dass wir schöne Kleidung haben, uns besonders herrichten können für besondere Anlässe. Diese Kleinigkeiten zu ehren und sie zu Großem zu machen, macht uns groß. Danke.